Ihr habt schon viel gehört heute. In den Workshops am Morgen, habt vielleicht gesprochen, auch in den Pausen. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Lied, überhaupt für die wunderbare Musik, die Lieder, die so gut passen zu diesem Tag. Und ich habe jetzt die Ehre, quasi noch ein bisschen den Sack zusammenzubinden, wie man so schön sagt, so in 30 Minuten ungefähr, dass wir einfach noch so jetzt diesen Schwerpunkt unverschämt leben. Was heißt es denn jetzt in Würde und Freiheit zu leben? Wir haben heute schon gehört, Scham will uns einflüstern, dass wir als Menschen nicht in Ordnung sind. Chronische Scham schwächt und lähmt uns. Und sie kann zu einer zerstörerischen Stimme werden, die uns immer wieder Lügen einflüstert. Du bist unfähig, niemand liebt dich. Du wirst es nie schaffen, mit dir stimmt etwas ganz und gar nicht. Und vielleicht flüstert dir die Scham in besonders dunklen Momenten sogar zu, dass es vielleicht besser wäre, wenn es dich gar nicht mehr gäbe, wenn du gar nicht mehr hier wärst. Scham hält dich von einem authentischen Leben ab, weil sie dich verbiegen will. Sie verkrümmt dich, sie verzerrt dich in deinem ganzen Sein und du versuchst krampfhaft, dein wahres Selbst zu verbergen. Gefangen in einem solchen Teufelskreis ziehst du dich immer weiter zurück. Ich habe euch schon erzählt heute so von meinen Schammomenten. Ich habe das auch erwähnt, gerade auch so in meiner Introversion. Und ich war felsenfest überzeugt, Gott kann mich nicht brauchen für sein Reich, weil ich bin, wie ich bin. Einfach unbrauchbar. Das geht nicht. Und ich habe einmal ein Gedicht geschrieben, das möchte ich gerne noch ergänzen, einfach weil es wahrscheinlich so am treffendsten zum Ausdruck bringt, so was ich dort auch gefühlt habe, empfunden habe. Ich habe das Gedicht, man könnte fast sagen, seltsamerweise auf Englisch geschrieben, nicht weil jetzt Englisch meine Muttersprache wäre oder so, oder ich das so wahnsinnig gut kann, aber irgendwie hat mir eine andere Sprache ein bisschen irgendwie, glaube ich, mehr Mut gemacht, mehr Distanz gegeben und zudem kann man auf Englisch Dinge ziemlich prägnant ausdrücken. Das Gedicht ist hier auch in diesem Buch Die leisen Weltveränderer von der Stärke introvertierter Christen und ich lese es euch jetzt in der deutschen Übersetzung. Der Titel lautet Verborgenes Ich. Sie loben mich für mein heiteres Wesen, meine Intelligenz und Höflichkeit. Sie mögen mich wegen meines herzlichen Lachens, meiner Freundlichkeit und Heiterkeit. Sie danken mir für mein Verständnis, meine Ermutigung und Nachsicht. Sie nennen mich stark, zäh, tapfer und mutig und rühmen sich dafür, mich so gut zu kennen. Ich lächle nur. Fühle mich einsamer als je zuvor. Frage mich, ob sie mich wohl immer noch mögen würden, wenn nichts von mir bliebe als mein verborgenes Ich. Wenn sie den Schmerz hinter meinen Worten, die Tränen hinter meinem Lächeln, die Ängste hinter meinen Taten, die Zweifel hinter meinen Plänen, die Schwächen hinter meinen Stärken sehen würden? Wirst du mich noch mögen, wenn nichts von mir bleibt, als mein verborgenes Ich, mein einsames, ängstliches, verletzliches, weinendes, verborgenes Ich, überfordert vom Leben, verloren in der Komplexität? Ungesunde Scham treibt uns in die Isolation, will, dass wir uns verbergen, dass wir genau solche Gedanken haben und denken, wir dürfen uns keinem anderen zumuten. Das geht nicht. Wenn wir nochmals an die Schöpfungsgeschichte zurückdenken, wird deutlich, dass Scham die Beziehung zwischen Menschen und Gott behindert hat. Und das ist bis heute so. Scham verzerrt unser Gottesbild und beraubt uns der Würde, die Gott uns zugedacht hat. In Bezug auf unsere Gottesbeziehung ist Scham vielleicht sogar das effizienteste Mittel von Gottes Widersacher, uns lahmzulegen. Und uns in unserem Leben und in unserem Dienst komplett zu blockieren. Weil wir genau so denken, mich kann man nicht brauchen, ich genüge nicht. Die Scham, sich zu zeigen, die Beschämung, wenn vielleicht einmal ein Fehler geschieht oder geschehen ist. Wenn wir also dem Gefühl der Scham Raum geben, dann hat dies nicht nur ungesunden Einfluss auf unsere Gefühle, vielleicht sogar auch auf unseren Körper, sondern eben auch auf unsere Bestimmung. Scham hindert uns so zu leben, wie es Gottes ursprünglichem Plan entspricht. Sie trennt uns von Gott und redet uns ein, dass wir nicht genügen, so wie wir sind. Scham verschleiert unsere wahre Schönheit und Berufung und lässt uns diese verbergen, so wie mit den Tüchern. Und das hat auch verhängnisvolle Auswirkungen auf unser Miteinander. Und ganz wichtig für mich ist jetzt auch, das wäre noch das Bild gewesen zum Gedicht vorher, ganz wichtig ist für mich jetzt natürlich und für uns alle die Frage, weil jetzt ist ja der Untertitel ganz gezielt, das Leben in Würde und Freiheit. Wie können wir denn nun ganz konkrete Schritte tun? Ihr habt so viel gehört. Wo sollen wir nun ansetzen? Wo gibt es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis, auch der Gefühle? Die US-amerikanische Soziologin und Schamforscherin Brené Brown, vielleicht haben einige ihren Namen auch schon gehört, hat bei ihren Forschungen festgestellt, dass Scham größer wird, je weniger wir über sie sprechen. Scham wird größer, je weniger wir über sie sprechen. Scham kann nur dann existieren, wenn wir denken, wir sind die Einzigen, die sich schämen wegen etwas. Dann ist man einsam, dann ist man allein, wenn du denkst, niemand weiß das, niemand kennt das, nur mir geht so. Die Verbindung mit anderen Menschen wird zu einer Brücke, wie Scham überwunden werden kann. In ihrem Buch «Die Gaben der Unvollkommenheit» «Lass los, was du glaubst, sein zu müssen und umarme, was du bist», das ist der deutsche Titel, schreibt sie. Jetzt möchte ich euch einen Ausschnitt vorlesen. Scham braucht drei Dinge, um in unserem Leben außer Kontrolle zu geraten. Geheimhaltung, Schweigen und Urteilen. Wenn etwas Beschämendes passiert und wir es unter Verschluss halten, dann eitert und wuchert es. Es verzehrt uns. Wir müssen unsere Erfahrung teilen. Scham spielt sich zwischen Menschen ab und sie heilt auch zwischen Menschen. Wenn wir jemanden finden können, der sich das Recht verdient hat, unsere Geschichte zu hören, dann müssen wir sie erzählen. Scham verliert an Kraft, wenn sie mit Worten zum Ausdruck gebracht wird. Wir sollten uns also unsere Geschichte zu unserem Freund machen, um Scham loszulassen, und wir müssen Schamresilienz entwickeln, um unsere Geschichte zu unserem Freund machen zu können. Und sie fährt noch fort. Nach einem Jahrzehnt des Forschens habe ich herausgefunden, dass Menschen mit einem hohen Maß an Schamresilienz die folgenden vier Gemeinsamkeiten aufweisen. Erstens, sie verstehen Scham und erkennen, welche Botschaften und Erwartungen Scham bei ihnen auslöst. Zweitens, sie üben kritisches Bewusstsein, indem sie die Botschaften und Erwartungen einer Realitätsprüfung unterziehen, die ihnen vermitteln wollen, dass Unvollkommenheit gleichbedeutend sei mit Unzulänglichkeit. Denn das ist eine Lüge. Drittens, sie strecken ihre Hand aus und teilen ihre Geschichte mit Menschen, denen sie vertrauen. Viertens, Sie sprechen über Scham. Sie benutzen das Wort Scham, also kein Tabu. Sie sprechen darüber, wie sie sich fühlen und sie bitten um das, was sie brauchen. Das heißt, sie stehen zu ihrer Bedürftigkeit. Sie wagen Verletzlichkeit. Es ist also elementar, dass wir unsere Scham nicht länger im Verborgenen gären lassen, sondern dass sie ans Licht kommt. Dass wir darüber sprechen, dass wir andere Menschen, soweit das so ein geschützter Rahmen auch zulässt, daran teilhaben lassen. Natürlich setzt das voraus, dass uns überhaupt bewusst wird, wofür wir uns schämen. Das ist ja noch der Schritt davor. Das ist gar nicht so einfach manchmal auch. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir das ans Licht bringen, damit unser Selbstbild und unser Gottesbild wieder zurechtgerückt werden kann, geheilt werden kann. Und dass wir mit Gottes Hilfe unseren Selbstwert ganz neu definieren können. Wahre Freiheit ist dort zu finden, wo Gottes Geist ungehindert wirken kann in unserem Leben. Übrigens ist vor der Stelle, die ich euch heute Morgen sagte, aus dem Korintherbrief mit diesem Spiegel und der Verwandlung, steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist Freiheit, wo Gottes Geist wirkt in uns und durch uns. Da ist Freiheit. Und er kann dann wirken, wo wir das zur Seite räumen mit seiner Hilfe, was sein Wirken blockiert. Altlasten, Angst, Schuld, Scham, all die Dinge. Das baut sich so auf und manchmal, das merke ich, da spreche ich jetzt auch ganz konkret zu mir, merke ich auch, wie sich das so auftürmt und mich so in Beschlag nimmt und so die ganze Kapazität von mir fordert, emotional, zeitlich, wie auch immer. Und das ist wirklich eine ganz große Herausforderung, dass wir Gottes Geist Raum geben in unserem Leben. Das ist unsere Verantwortung. Dass er wirkt, das ist seine Verantwortung. Wir müssen es zulassen, wir müssen uns danach ausstrecken. Das geschieht nicht einfach so. Gott drängt sich uns nicht auf. Wenn ich mich nicht nach ihm, nach mehr ausstrecke, dann zwingt er sich mir nicht auf. Ich möchte euch hier in diesem Zusammenhang über dieses hineingestellt werden in die göttliche Würde und die Freisetzung in diese göttliche Freiheit eine kurze Geschichte aus dem Neuen Testament vor Augen führen, die einige von euch bestimmt schon kennen. Und es passt so wunderbar auch zu dem, was Katharina so berührend auch erzählt hat. Sie hat ja auch erzählt von der Begegnung von Jesus mit diesem Gelähmten am Teich Bethesda. Es gibt in Lukas 13 in den Versen 11 oder 10 bis 17 die berührende Geschichte, wie Jesus einer verkrümmten Frau, wie es steht, begegnet. Ich lese euch den Text dazu. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit, und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von seiner Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte mussten sich schämen, alle, die gegen ihn gewesen waren. Das war jetzt gesunde Scham. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Ich finde das eine unglaublich berührende Geschichte. In der Geschichte wird deutlich, dass die Verkrümmung der Frau, so aus dem ganzen Kontext auch dieser Geschichte, das war nicht einfach nur körperlich, sondern das hat etwas mit dieser Frau gemacht. Das war auch eine innere Verkrümmung. Da war auch innerlich war nichts mehr da, was aufgerichtet ist. Das ist unvorstellbar, was sie durchgemacht haben muss. Jesus heilt sie ganzheitlich. Und er stellt sie hinein in ihre Herkunft, in ihre Würde. Und ich finde es so berührend, wie er das verteidigt, was er tut. Wie er sich denen entgegensetzt, die ihn rügen dafür, dass er das am Sabbat macht. Also das, was mich am tiefsten bewegt an dieser Geschichte ist, dass Jesus diese Frau als Tochter Abrahams bezeichnet. Jetzt könnt ihr eure Bibeln aufschlagen und suchen, wo Abraham im Alten Testament eine Tochter hatte. Ihr könnt lange suchen, wo ist diese Tochter von Abraham? Wir lesen nichts von einer Tochter von Abraham, aber dass Jesus sie als Tochter Abrahams bezeichnet, damit stellt er sie in die direkte Segenslinie, die Abraham und seinen Nachkommen verheißen ist. Er stellt sie hinein, diese verkrümmte Frau, die so lange gelitten hat, die ein Nichts war vielleicht in den Augen der, die dabei standen, und er gibt ihr so viel Würde, stellt sie hinein in seinen ganzen göttlichen Segen. Er fordert sie auf, ihre Verkrümmung ganz loszulassen und diese Würde anzunehmen. Das ist das, was ich mir wünsche, auch für uns, dass wir wirklich die Tücher der Scham, der Angst, all das ablegen, dass wir uns aufrichten, dass wir ganz neu hineintreten, auch in diese göttliche Bestimmung, die uns geschenkt ist. Und dass wir uns nichts, durch nichts und niemanden davon abhalten lassen. Der Feind will auf keinen Fall, dass wir in diese Bestimmung hineintreten. Er mag es viel lieber, wenn wir uns beschämt zurückziehen, wenn wir uns klein machen, weil dann ist es schwierig, dass wir einen großen Unterschied im Reich Gottes machen, dort, wo wir an uns selbst zweifeln, an all dem, was Gott getan hat, an uns selbst. Das ist ganz schwierig. Aber wenn wir hineintreten in die Fülle dessen, was Gott versprochen hat und das jetzt schon heute für uns auch annehmen, dann ist das ein Sieg im Reich Gottes. Und dann können Dinge in unserem Innern, in unserem Leben freigesetzt werden, über die wir nur staunen können, da bin ich überzeugt. Es kommt mir manchmal so vor, als ob so die göttliche Fülle, stelle ich mir manchmal vor, wie eine ganz riesengroße Schatzkammer. Wir Menschen sind von unserem Naturell so, das wäre jetzt so die Tür zu dieser Schatzkammer, dass wir oft staunend vor der Schwelle dieser Kammer stehen bleiben. Und wir sagen, oh, das ist unglaublich, schau dir mal diese Schätze an, so wunderbare Schätze, stell dir mal vor, das würde uns gehören. Aber wir treten nicht über die Schwelle. Und dass Jesus Mensch geworden ist, all das, was er gebracht hat, all das, was er verändert hat, ist, dass das Reich Gottes ist schon angebrochen. Wir können hier und heute schon in diese Schatzkammer eintreten. Die Fülle dessen, die Vollkommenheit, die erleben wir nicht in dieser gebrochenen Welt. Die Vollkommenheit, die erleben wir einmal in der anderen Welt, in der ewigen Herrlichkeit. Aber wir dürfen jetzt schon nehmen. Es gibt ja den Vers im Neuen Testament von seiner Gnade. Und jetzt ist es spannend, weil es gibt zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Haben wir empfangen, steht in einigen Übersetzungen, Gnade aus seiner Herrlichkeit, irgendwie so. Haben wir empfangen Gnade um Gnade. Das Wörtchen, das dort verwendet ist, kann man entweder mit empfangen übersetzen, man kann es aber genauso gut lambano im Griechischen auch aktiv übersetzen. Aus seinem Reichtum, heißt es, glaube ich, aus seinem Reichtum haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Oder eben aus seinem Reichtum, steht in anderen Übersetzungen, haben wir genommen, Gnade um Gnade. Es ist wie ein Gott dir ein Geschenk entgegenstreckt und dir sagt, nimm. Jetzt kannst du einfach staunen über das schöne Geschenk in seinen Händen und immer wieder die Verpackung und wie wunderbar das aussieht. Aber ich möchte, dass du das nimmst, dass du es auspackst und dass du das anwendest, dass es einen Unterschied macht in deinem Leben, dass dein Leben nicht mehr gleich ist wie vorher. Es lag mir auf dem Herzen, jetzt heute so abzuschließen mit einem Auszug aus Hohelied 2. Das Hohelied ist ja überhaupt ein sehr, sehr spezielles Buch. Es geht ja dort um eine liebevolle Begegnung eines Geliebten mit seiner Freundin. Man kann das Buch als Bild von Gottes Liebe zu seinem Volk Israel sehen, man kann es aber auch auf Gottes Liebe zu einzelnen Menschen beziehen. Und ich möchte euch jetzt einen Auszug lesen aus Hohelied 2. Das passt ja auch sehr gut zur Jahreszeit. Jetzt da in der Hoffnung für alle ist der Auszug Hohelied 2 ab Vers 8 überschrieben mit «Der Frühling ist da». Und mit mir sogar noch ein bisschen Sommer auch schon. «Der Frühling ist da». Und es beginnt damit «Da kommt mein Geliebter». Überhüpfe ich etwas da. Schon steht er vor dem Haus. Er späht durch das Gitter, blickt zum Fenster herein. Er sagt zu mir, und jetzt wünsche ich mir, dass du dir vorstellst, du kannst gerne auch die Augen schließen, dass du dir vorstellst, dass Jesus das jetzt zu dir sagt, zu dir ganz persönlich, was jetzt kommt. Er sagt zu dir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Dieser Text hat mir einmal meine Mentorin gelesen, vor vielen Jahren, als ich so wirklich genau war wie diese Taube im Felsspalt, die sich versteckt hat. Ich fand, das trifft völlig mein Lebensgefühl. Und irgendwie kann man einen solchen Text gar nicht so annehmen. Denkt, was Schöne und Freundin und so, das trifft ja gar nicht auf mich zu. Man kann das, die Scham will das gar nicht an sich heranlassen. Aber genau so spricht er zu dir. Voller Liebe, mit Augen, die nur die Schönheit sehen, die er in dich hineingelegt hat. Genauso fühlte ich mich zurückgezogen, versteckt in meinem Lebenshaus, hinter vergitterten Fenstern, die niemanden an sich heranließen. Wie im Text steht diese verängstigte Taube im Felsspalt, voller Angst und Scham, mich sehen und hören zu lassen. Voller Zweifel darüber, dass mein Beitrag irgendwie von Bedeutung sein könnte im Reich Gottes. Und plötzlich steht Jesus vor mir und bittet mich, aus meinem Gefängnis zu treten, mich nicht länger zu verstecken, sondern mich so zu zeigen, wie ich bin. Er nennt mich seine Schöne, seine Freundin, seine Wertschätzung, seine Liebe taten mir bis tief in die Seele gut. Und genau diese Wertschätzung spricht er dir jetzt zu, in diesem Moment. Und er sagt zu dir, abgeleitet von Jesaja 42, Vers 4, du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Er hat dich so lieb, er liebt dich so sehr, wie wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst. Es ist eine Liebe, die können wir uns gar nicht vorstellen. Eine Liebe, vor der eigentlich alles andere verblassen muss. In seinen Augen bist du wundervoll, schön, geliebt, kostbar. Du genügst. Du musst nichts verändern und du genügst. Und zwar bist du nicht wertvoll wegen dem, was du leistest, sondern auch wenn du nichts leistest, bist du wertvoll, weil du bist. Du bist in seinem Bild erschaffen. Das gibt dir die Würde. Deine Würde ist nicht abhängig von dem, was du tust. Und seine Sicht ist die wichtigste Sicht, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und es ist so wichtig, dass wir aus all den Stimmen, die immer wieder auf uns einprasseln, die wir hören, Dinge, die Menschen in unser Leben hineinreden, Dinge in unserem Inneren, unsere eigenen Stimmen, dass wir immer wieder wirklich uns ausrichten auf seine Stimme. Dass wir sein Wort zur Hand nehmen und dass wir seine Wahrheiten zu unseren Wahrheiten werden lassen. Und dass wir Lebenslügen, die uns daran hindern, in die Bestimmung einzutreten, dass wir sie mit seinem Wort ersetzen. Das ist manchmal ein Prozess, weil man muss ja die Lebenslügen auch entlarven. Aber das wünsche ich mir wirklich, dass du erleben darfst, dass in deinem Leben, so wie das beschrieben ist, der Frühling ist da. Und es ist so wunderbar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt nach diesem wilden Aprilwetter, das wir hatten, ist so schön, einfach zu sehen, wie jetzt die Natur sprießt. Es ist einfach ein Wunder. Ich finde, dass jeden Frühling ein Wunder, wie aus diesen knorrigen Ästen plötzlich wieder Blätter kommen. Ich liebe es, dass ich in einem Land lebe, in dem es Jahreszeiten gibt, ganz ehrlich. Das ist einfach, das rührt etwas an in mir. Das ist einfach ein Geschenk. Und so wie in der Natur neues Leben erwacht, wünsche ich mir für dich, dass in diesem Frühling auch in deinem Herzen, in deinem Leben Neues erwachen darf. Ich schlage vor, dass wir jetzt einen kurzen Moment still sind und dass du dir einfach für dich überlegst, von all dem, was du heute gehört hast, dass wir einfach noch einen Moment innehalten und du, Jesus, fragst, was soll ich mit nach Hause nehmen? Und lieber nimm einen Gedanken als 20, die sich dann gerade wieder verlaufen zu Hause, sondern einen Gedanken, etwas, das dir ganz tief ins Herz gefallen ist heute und nimm das mit als kostbaren Schatz. Es ist mein Gebet, dass dieser Tag auch nachwirkt, nachklingt und sich etwas nachhaltig verändert in unserem Innern. Ich gebe euch diesen Moment und schließe dann mit einem Segensgebet. Jesus Christus, wir strecken uns aus nach dir. Und wir strecken uns aus nach mehr. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben, als du für uns vorgesehen hast. Herr, hilf, dass wir in all dem Alltäglichen, das uns manchmal so in Beschlag nimmt, dass wir nicht die großen Themen des Lebens aus den Augen verlieren. Lass uns wirklich ganz neu unseren Blick auf dich richten. Und Herr, ich bitte wirklich um deinen Segen, wenn wir jetzt heute auch nach Hause gehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass das, was uns weitbringt, was uns aufblühen, wachsen lässt, dass du das ganz tief in unseren Herzen verankerst, dass es Wurzeln schlägt und dass es aufgeht, dass es gedeiht und aufblüht zu seiner Zeit. Ja, du blickst in unser Gesicht und nimmst uns an der Hand und sprichst zu uns Worte des Lebens, Worte der Bestätigung, der Liebe. Wir wollen es nicht von uns weisen und sagen, ach, das bin ich nicht wert, sondern wir wollen unsere Hände öffnen, unsere Herzen öffnen und deine Liebe annehmen, deine Heilung annehmen, deine Wiederherstellung annehmen, die Würde annehmen, die du für uns bereithältst. Und so möchte ich dich bitten, dass du auch eine neue Freiheit schenkst in unseren Leben und Herzen. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Hilf, dass wir deinem Geist Raum schaffen, dass das uns wirklich zu einer allerwichtigsten Priorität wird, dass er in uns, durch uns wirkt und Segensspuren wirklich auch von diesem Tag, von unserem Leben ausfließen, dort, wo wir sind, wo wir unterwegs sind, auch mit Menschen. Und so bitten wir jetzt um deinen Segen, dass du uns umfängst, dass du uns, unsere Lieben, umgibst mit deinem Segen. Ich bitte auch um Bewahrung auf der Rückreise, dass du die Hand über uns hältst, dass du deinen Schutz gibst und dass du einfach uns mit deinem ganz tiefen Frieden erfüllst. Und wir spüren, du bist da. Wir sind von dir gehalten. Und wir dürfen alle Tücher ablegen und deine Herrlichkeit auf uns abfärben lassen. Vielleicht sogar so, dass Menschen auch in unserem Umfeld staunen, weil etwas von deinem Glanz auf uns sichtbar ist. Und sie sagen, was ist auch mit dir geschehen? Du strahlst Gottes Herrlichkeit aus. So bitten wir um deinen Segen. Danke, dass du da bist und mit uns kommst. Amen.